Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Abschnitt für die heutige Predigt steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 23 bis 31 und dann Kapitel 5, die Verse 12 bis 16. Petrus und Johannes hatten öffentlich in Jerusalem gepredigt. Sie waren dafür vor dem Hohen Rat verhört worden. Und was dann nach ihrer Freilassung passiert ist, das lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 4, Vers 23 in Gottes Wort. Als sie, also Petrus und Johannes, aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir lesen weiter in Kapitel 5, Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos, also im Tempel. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, zurzeit ist es ja in Deutschland noch vergleichsweise einfach, Christ zu sein. Es muss nicht so bleiben, vielleicht wird es auch nicht so bleiben, aber zurzeit ist es zumindest meistens so. Und wie ihr vermutlich wisst, in vielen anderen Ländern der Erde ist es anders. In vielen anderen Ländern der Erde, da kostet es richtig, wenn man Christ ist. Und stell dir mal vor, du lebst in einem Land, wo es verboten oder zumindest gefährlich ist, Christ zu sein. Vielleicht in China oder im Iran oder in Afghanistan. Oder du lebst zwar in Deutschland, aber es sind andere, härtere Zeiten für Christen. Und an einem Wochentag gehst du in deine Gemeinde zur Gebetsstunde. Ja, der Ort und die Zeit, das muss irgendwie geheim gehalten werden, weil öffentlich darf das nicht bekannt werden. Und du kommst rein in diese Gruppe und du merkst schon beim Reinkommen, irgendwie ist die Stimmung angespannt. Und die Gebetsstunde geht dann los und du erfährst doch bald, was los ist. Zwei Älteste aus eurer Gemeinde haben öffentlich gepredigt und der staatlichen Führung hat es nicht gepasst und sie sind gefangen genommen und für eine Nacht ins Gefängnis gesteckt worden. Man hat sie dann nach dieser Nacht im Gefängnis verhört und am Ende wurden sie zwar freigelassen, aber sie haben auch die Auflage bekommen, nie wieder öffentlich von Jesus zu erzählen. Und sie haben auch die Aussicht bekommen, beim nächsten Mal wird das nicht so glimpflich ausgehen wie dieses Mal, wenn sie sich nicht dran halten. Ihr habt als Gemeinde noch einen Vorteil in dieser Situation, nämlich viele aus der Bevölkerung mögen euch wirklich. Und weil das die Behörden wissen und weil sie keinen Aufstand riskieren wollen, deswegen sind sie erstmal nur relativ gemäßigt gegen euch vorgegangen, auch wenn sie viel härter gegen euch vorgehen wollen. Aber ihr fragt euch, wie lange würde euch die Beliebtheit bei der Bevölkerung noch schützen? Das weiß keiner. Und dann siehst du so in dieser Gebetsstunde diese beiden Ältesten gegenüber von dir sitzen und du musst erstmal schlucken. Du denkst dir, so weit ist es gekommen mit uns Christen. Ja, Gefängnis. wenn auch erstmal nur für eine Nacht. Und dann fangt ihr an zu beten. Es ist ja Gebetsstunde. Und wie das so ist, bevor man zusammen betet, als Christen sammelt man erstmal Anliegen. Ja, wofür man überhaupt beten soll. Und jetzt meine Frage an dich. Wenn du in dieser Runde sitzen würdest, was würdest du für Gebetsanliegen nennen? Was würdest du für Gebetsanliegen nennen? Also wenn ihr mich fragt, ich würde vermutlich sowas sagen wie, okay, wir sollten erstmal danken dafür, dass die beiden freigelassen wurden. Und dann lasst uns dafür auf jeden Fall beten, dass die Verfolgung endlich aufhört, dass niemand mehr hier in diesem Land in ein Gefängnis kommt für eine öffentliche Predigt. Und wir sollten auch dafür danken, dass die Beliebtheit in der Bevölkerung die beiden geschützt hat. Und wir sollten dafür beten, dass diese Beliebtheit auch die Leute weiterhin schützt. Und wie auch immer es weitergeht, wir sollten dafür beten, dass Gott uns bewahrt und die, die uns verfolgen, daran hindert und vielleicht sogar dafür bestraft. Ja, das wären doch eigentlich so die Anliegen, für die man beten würde, die man nennen würde. Es wären auf jeden Fall meine Anliegen, die ich nennen würde. Dieses Szenario, was ihr euch vorstellen konntet, das ist fiktiv. Aber es ist ganz ähnlich zu dem, was die ersten Christen damals in Jerusalem erlebt haben. Ja, viele Menschen sind Christen geworden. Wir haben mittlerweile eine Zahl von ungefähr 5000. Und viele andere in der Bevölkerung werden zwar keine Christen, aber finden die Christen total spannend. Mögen die Christen. Und diese Begeisterungswelle, die ist für die jüdischen Anführer ein Grund, jetzt gegen die Christen vorzugehen. Und der Anlass dafür war, Petrus und Johannes hatten im Tempel einen Mann geheilt, der seit der Geburt lahm war und der konnte jetzt plötzlich laufen. Und sie haben diese Heilung benutzt, um öffentlich im Tempel zu predigen. Das lesen wir alles in Apostelgeschichte 3. Und dafür sind sie dann im Gefängnis gelandet. Dann nach einer Nacht freigelassen worden. Und dann hat der Hohe Rat gesagt, wir lassen euch jetzt zwar gehen, aber wir verbieten euch noch einmal öffentlich von diesem Jesus zu sprechen. In anderen Worten, wenn ihr das nochmal macht, dann wird das harte Konsequenzen für euch haben. Und nach dieser Freilassung hat sich dann die Gemeinde getroffen. Und damit sind wir bei unserem Predigtabschnitt, Vers 23. Als sie, also Petrus und Johannes, aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren, also zur Gemeinde, und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Erleichterung erstmal riesig war. Ja, Petrus und Johannes, ist nichts passiert. Sie sind wieder da. Aber vielleicht mischte sich so in die Freude auch so ein bisschen Sorge rein. Ja, der ganze Prozess hatte ja nur damit geendet, dass ihnen verboten worden war, nochmal von Jesus zu sprechen. Und schon da hatten Petrus und Johannes gesagt, wir halten uns nicht dran. Wir reden weiter von Jesus. Wie würde es damit weitergehen? Aber interessanterweise lesen wir hier in Gottes Wort nichts über die Stimmung in dem Raum. Auch wenn uns das interessieren würde. Sondern wir lesen einfach nur das, was die Gemeinde gemacht hat. Sie haben gebetet. Ja, in der Situation, in dieser Krise, angesichts von der Bedrohung, sind sie zu dem Einzigen gelaufen, der helfen kann. Zu Gott, zu ihrem Vater im Himmel. Ich habe euch ja eben diese Frage gestellt, wenn ihr heute in einer ähnlichen Situation wärt, wofür würdet ihr da beten? Ja, dass die Verfolgung aufhört, dass die Bevölkerung weiter wie ein Schutzschild vor euch steht, dass wir in der Verfolgung bewahrt werden, dass die Verfolger bestraft werden und so weiter. Und all diese Anliegen sind gute und richtige und wichtige Anliegen. Aber wisst ihr, was das Krasse an diesem Gebet ist? Für genau nichts davon beten hier die Christen. Das erste Gebet, was wir von der neutestamentlichen Gemeinde haben, das erste christliche Gebet der Weltgeschichte, was uns überliefert ist. Das ist ein Gebet verfolgter Christen. Und es geht in diesem Gebet interessanterweise an keiner einzigen Stelle um das Ende der Verfolgung. Es geht nicht um Bewahrung in der Verfolgung. Es geht in diesem Gebet fast ausschließlich um Gott, um seine Königsherrschaft und darum, wer dieser Gott ist, dem wir gehören. Wir könnten sagen, dieses Gebet ist radikal gottzentriert. Und wir wollen heute in dieser Predigt von diesem Gebet lernen, was es bedeutet für uns, gottzentriert zu beten. Und deswegen ist das mein Thema für heute Morgen, gottzentriert beten. Ich habe drei Dinge, die wir uns dazu anschauen wollen. Erstens, bete, wenn Gott angegriffen wird. Zweitens, bete, weil Gott allmächtig ist. Und drittens, bete, dass Gott angebetet wird. Gottzentriert beten, bete, wenn Gott angegriffen wird, weil Gott allmächtig ist und dass Gott angebetet wird. Ja, worum geht es in diesem gottzentrierten Gebet der ersten Christen? Interessanterweise steht im Kern dieses Gebets ein anderes Gebet. Das klingt seltsam, Gebet im Gebet, aber so ist es. Die Verse 25 und 26 sind nämlich ein Zitat aus dem Gebetsbuch der Bibel schlechthin, nämlich aus dem Buch der Psalmen. Das ist genauer gesagt Psalm 2, der Psalm, den wir eben gelesen haben. Und in Psalm 2 geht es um einen Krieg. Und zwar einen Krieg, den die Könige der Erde führen gegen Gott und sein Königreich. Ja, wer vor zwei Wochen da war und sich an die letzte Predigt zur Apostelgeschichte erinnert, wo Petrus und Johannes gefangen genommen wurden, da haben wir gesehen, es ist nur vordergründig ein Konflikt zwischen Petrus und Johannes und den Anhängern von Jesus und der jüdischen Führung. Das ist es vordergründig. Aber hinter den Kulissen steckt ein viel, viel größerer Konflikt. Nämlich der Konflikt zwischen dem Königreich dieser Welt und dem Königreich Gottes. Im Prinzip gibt es in dieser Welt nur diese beiden Königreiche, das Königreich der Welt und das Königreich Gottes. Und die beiden sind im Kriegszustand miteinander. Und die ersten Christen, die jetzt in dieser Situation stecken mit der Gefangennahme von Petrus und Johannes, die haben das verstanden. Und das sieht man an diesem Gebet, was sie beten. Denn sie zitieren jetzt mit Psalm 2 aus dem Alten Testament ausgerechnet den Psalm, der die Weltgeschichte, der die Geschichte dieser Welt erklärt als ein Krieg dieser beiden Königreiche. Das Königreich der Feinde Gottes gegen das Königreich der Freunde Gottes. Und aus diesem Grund verstehen sie eben die Festnahme von Petrus und Johannes und die Nacht im Gefängnis und das Verhör, das war nicht in erster Linie gegen Petrus und Johannes gerichtet oder gegen irgendwelche anderen Christen. In erster Linie war diese Gefangennahme ein Angriff auf Gott selbst. Gott wurde hier angegriffen von den jüdischen Leitern. Ja, und die Ironie ist, er wurde ausgerechnet von denen angegriffen, die sich ja damit gebrüstet haben, Gottes Kinder zu sein. Ausgerechnet die für den Krieg gegen Gott. Ein erster Punkt, bete, wenn Gott angegriffen wird. Vers 25 beten die Christen, du, Gott, hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, ja, David hat den zweiten Psalm geschrieben, und jetzt kommt das Zitat aus Psalm 2, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander, Königreich dieser Welt, gegen den Herrn, also gegen Gott, und gegen seinen Gesalbten. Dieses Wort Gesalbter, das lautet auf Hebräisch Messias und auf Griechisch Christus. David spricht hier in diesem 1000 Jahre alten Gebet von diesem Krieg. Die Könige der Erde gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, seinen Messias. Und wer ist dieser Messias? Ja, David lebte ja 1000 Jahre vor den Ereignissen in der Apostelgeschichte. Und bei David wissen wir nicht so ganz genau, wie viel er schon von Jesus wusste. Aber mittlerweile, hier in der Apostelgeschichte in Kapitel 4, da ist Jesus ja in die Welt gekommen. Und Jesus hat klar gemacht, der Gesalbte, der Christus aus Psalm 2, von dem David schon vor 1000 Jahren geredet hat, das bin ich. Das bin ich, der Sohn Gottes, der jetzt Mensch geworden ist. Und das haben die Christen verstanden, als sie hier gebetet haben. Das sehen wir im nächsten Vers. Ja, Vers 27, könnt gerne mit reinschauen. Da sind sie jetzt fertig mit ihrem Zitat aus Psalm 2 und sie sagen, ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Jesus ist der Messias, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Okay, also Jesus ist der Gesalbte aus Psalm 2. Aber warum reden sie jetzt in diesem Gebet über Jesus und das, was am Kreuz passiert ist? Ja, wir wissen alle, das, was am Kreuz passiert ist, dass Jesus verurteilt wurde durch Herodes und Pontius Pilatus und das Volk und so weiter. Das ist ganz zentral für unseren Glauben. Daran hängt unser Glaube. Aber in der Situation hier in Apostelgeschichte 4 war das doch schon ein paar Wochen her. Ja, seitdem war Jesus wieder auferstanden. Jesus war wieder in den Himmel aufgefahren. Jesus hatte den Heiligen Geist geschickt. Also man war doch jetzt schon ein paar Schritte weiter. Tagesaktuell war doch was ganz anderes. Ja, tagesaktuell war doch, dass Petrus und Johannes für ihren Glauben, für ihre Predigt gefangen genommen worden waren. Also warum beten die Christen jetzt hier von Jesus und dem, was am Kreuz passiert ist? Und auch hier ist wieder die Antwort, weil sie den Angriff auf Petrus und Johannes eben im großen Zusammenhang sehen. Sie haben verstanden, es geht im Kern nicht um einen Konflikt zwischen Aposteln und jüdischer Führung, sondern es geht um den Krieg zwischen Gott und seinen Feinden. Und sie wissen und sie bekennen, dieser Krieg ist bereits gewonnen, und zwar am Kreuz. Am Kreuz hat Gott diesen Krieg gewonnen, indem Jesus gestorben ist und 3 Tage später wieder auferstanden ist. Aber genauso deutlich macht die Bibel, auch wenn der Krieg gewonnen ist, wenn Gott diesen Krieg gewonnen hat, die Kämpfe für uns Christen sind damit noch nicht vorbei. Und deswegen mussten Petrus und Johannes einen dieser Kämpfe kämpfen. Und nach ihnen müssen viele Christen heute, in dieser Sekunde, diesen Kampf kämpfen, gerade in Ländern, wo sie eben verfolgt werden. Immer dann, wenn Christen unter Druck geraten, immer dann, wenn Christen Nachteile erfahren, wenn sie aktiv verfolgt werden. Aber wichtig ist eben auch, diese Angriffe auf Christen zu allen Zeiten sind nicht in erster Linie Angriffe auf die Menschen, die da verfolgt werden, sondern im Kern sind es Angriffe auf Gott. Das sagt uns Psalm 2. Jesus hatte seinen Jüngern kurz vor seinem Tod gesagt, weil sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Christen werden anecken, weil diese Welt Gott den Krieg erklärt hat. Und wir Christen eben nicht mehr zur Welt, sondern zu Gott gehören. Wir stehen also aus Sicht des Königreichs dieser Welt auf der anderen Seite und damit aus deren Sicht auf der falschen Seite. Und genau das haben die Christen in dieser Gebetsstunde verstanden. Der Angriff auf Petrus und Johannes ist eigentlich ein Angriff auf Gott. Den Gott, der am Kreuz den Krieg gewonnen hat, aber der jetzt immer noch seine Kinder in diese Kämpfe schickt. Und deswegen zitieren sie Psalm 2: Die Könige der Erde haben sich verbündet gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, Jesus. Das ist konkret geworden, dass Pilatus und Herodes und die jüdische Führung und das Volk und die römische Armee gemeinsam Jesus ans Kreuz gebracht haben. Die Verfolgung hier gegen Petrus und Johannes, die richtet sich also in erster Linie gegen Gott. Und deswegen geht dieses Gebet auch nicht im Kern um die Verfolgung von Petrus und Johannes, sondern um den Angriff auf Gott. Anders gesagt, man versteht den Angriff auf Petrus und Johannes nur, wenn man den Krieg versteht. Den Krieg, den Jesus am Kreuz gewonnen hat. Und dieser Angriff auf Gott und dann auch auf seine Kinder, das ist hier der Anlass des Gebets. Aber die Frage ist, warum besteht überhaupt Hoffnung, dass dieser Kampf gewonnen werden kann? Warum besteht überhaupt Hoffnung, dass dieses Gebet erhört wird? Oder anders gefragt, warum lohnt es sich überhaupt zu beten? Und die Antwort, die uns dieser Abschnitt gibt, ist, es lohnt sich zu beten, weil Gott allmächtig ist. Weil Gott alles in der Hand hat und deswegen alles ändern kann. Es lohnt sich, weil Gott den Krieg schon gewonnen hat. Und das ist mein zweiter Punkt. Bete, weil Gott allmächtig ist. Nur deswegen, weil Gott allmächtig ist, ergibt Beten Sinn. Und deswegen ergibt in dieser Situation auch nichts anderes Sinn. Es gibt keine andere Möglichkeit hier, die sinnvoll ist, als zu beten. Und den ersten Vers des Gebets haben wir bisher übersprungen. Aber die Christen starten gar nicht mit dem Zitat aus Psalm 2. Über die Könige, die sich gegen Gott verschwören. Im ersten Vers dieses Gebets beten sie über Gottes Allmacht. Ja, Vers 25. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Durch seine Schöpfung, Dadurch, dass Gott alles gemacht hat, einfach nur, indem er es in die Existenz gesprochen hat, macht Gott deutlich, ich bin allmächtig. Ich habe alles in der Hand, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, und das sieht ja manchmal in dieser Weltgeschichte nicht so aus. Denn direkt danach kommt ja dieses Zitat aus Psalm 2. Die Könige dieser Welt verbünden sich gegen Gott und seinen Gesalbten. Ja, und konkret, wie war das denn, als Jesus dann auf der Erde war? Ja, Jesus wurde gefangen genommen, er wurde verspottet, er wurde geschlagen, er wurde verurteilt, er wurde gekreuzigt. Ja, diese Geschichte wirkt ja, wenn wir ehrlich sind, als hätte Gott komplett die Kontrolle verloren, oder? Ja, versetzen wir uns mal in die Situation in Israel, gerade heute. Ja, das ist so ein Hamas-Terrorist, der überfällt das Haus einer Familie und er fesselt den Vater. Er kann sich nicht bewegen und tötet dann vor den Augen des Vaters den dreijährigen Sohn. Das ist schrecklich, das ist furchtbar. Aber in dieser Situation, wenn wir das beobachten würden, wir würden doch darüber verzweifeln, dass der Vater nicht eingreifen kann. Ja, er kann schreien, er kann zetern, er kann versuchen zu zappeln, aber er hat definitiv nicht mehr die Kontrolle über die Situation. Und genau so sah es doch aus, als Pilatus und Herodes und die Juden sich zusammen gegen Jesus verschworen haben. So als würde Gott dem Vater die Kontrolle entgleiten, oder? Aber die Bibel sagt uns, das hat nur so ausgesehen. Vers 28. Die alle haben sich verbündet gegen Jesus und dann, um zu tun, was deine, also Gottes Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. In anderen Worten, alles an Golgatha war geplant. Gott hat nicht die Kontrolle verloren. Er hat noch nicht einmal den Tod von Jesus einfach nur zugelassen. Nein, Gott hat alles, was mit Golgatha zusammenhängt, minutiös geplant und dann durchgezogen. Der Vater hat seinen Sohn leiden lassen, damit du und ich leben. Es gefiel dem Vater, seinen Sohn zu zerschlagen. Das hat schon Jesaja 700 Jahre vor Jesus gesagt. Also bevor Jesus in die Welt kam. Golgatha war von A bis Z der Plan des Vaters. Und wenn das so ist, dann wirft das ja Fragen auf. Vor allem zwei. Ja, wenn Gott das alles geplant hat, sind dann nicht verantwortlich für die Sünde von uns Menschen, also für die Sünde der Menschen, die Jesus geschlagen, verurteilt und gekreuzigt haben? Und eine weitere Frage, wenn Gott in seiner Allmacht das alles geplant hat, warum sind dann die ganzen Leute, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, überhaupt schuldig? Ja, wir sind hier doch bei dieser grundsätzlichen Frage. Wie verhält sich Gottes Souveränität zu unserer Verantwortung als Menschen? Wie verträgt es sich, dass Gott alles lenkt, alles plant, alles unter Kontrolle hat und wir Menschen trotzdem verantwortlich sind für unsere Taten? Die Antwort der Bibel auf die Frage, ist Gott souverän oder sind wir Menschen verantwortlich? Die lautet ja. Oder beides. Und zwar nicht beides irgendwie zu 50%, sondern beides zu 100%. Und das wird in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte immer und immer wieder deutlich. Ist total spannend zu sehen, fast in jedem Kapitel. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 23. Das ist mitten in der Pfingstpredigt, die Petrus gehalten hat. Ich sage es mal in meinen Worten, was er dort sagt. Er sagt, Jesus wurde nach Gottes festem Plan gekreuzigt, also Souveränität Gottes. Aber ihr Juden seid es, die ihn aus eigener Schuld ans Kreuz gebracht haben. Verantwortung des Menschen. Und dann ein Kapitel später, in Apostelgeschichte 3, Vers 14, sagt Petrus in seiner nächsten Predigt im Tempel, ihr Juden habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Er sagt, es ist eure Verantwortung. Und nur ein paar Verse später, in Kapitel 3, Vers 18, sagt er, Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Souveränität Gottes. Und jetzt hier in Kapitel 4, Vers 27, da sind Pilatus und Herodes und die jüdischen Führer und die römische Armee. Und sie haben sich gegen Jesus verbündet, schuldhaft, Verantwortung des Menschen. Aber Vers 28, um das zu tun, was Gott längst geplant hatte. Souveränität Gottes. Alles, was in dieser Weltgeschichte passiert, ist zu 100% von Gott geplant und kontrolliert. Und gleichzeitig sind wir Menschen zu 100% für unser Handeln verantwortlich. Wir lernen hier in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, das gilt nicht nur, aber vor allem für das wichtigste, das zentralste Ereignis der Weltgeschichte. Der Tod von Gottes eigenem Sohn am Kreuz. Und das gilt genauso für dich persönlich, für dein Leben. Dass du Kind Gottes bist, das liegt daran, dass er dich erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass er dich gerechtfertigt hat, dass er dich heiligt, dass er dich durchtragen wird, bis du zu Hause ankommst. Es ist zu 100% Gottes Werk, aber es ist auch zu 100% deine Verantwortung. Du hast die Verantwortung, an ihn zu glauben. Du hast die Verantwortung, Buße zu tun. Du hast die Verantwortung, ihm nachzufolgen. Und du hast die Verantwortung, dran zu bleiben, auch dann, wenn es hart wird, Christ zu sein. Die Bibel zeigt uns das im Alten wie im Neuen Testament. Gott gebraucht die Sünde der Menschen in seiner Souveränität, um zu seinem Ziel zu kommen. Und gleichzeitig ist er niemals der Autor der Sünde. Niemals verantwortlich für die Sünde. Es ist immer entweder der Teufel oder die Welt und oder unser eigenes sündiges Herz. Wenn ich das jetzt so sage, kann ich mir gut vorstellen, dass sich das in deinem Kopf so ein bisschen reibt. Ja, so ähnlich vielleicht wie die Tatsache, dass Gott gleichzeitig einer ist und drei. Oder dass Jesus gleichzeitig zu 100% Gott ist und zu 100% Mensch. Ja, wir kriegen das manchmal in unseren kleinen, begrenzten Gehirnen nicht ganz zusammen. Und es braucht uns vielleicht auch gar nicht zu überraschen. Es ist deswegen auf gar keinen Fall unlogisch. Aber es sprengt in gewisser Weise unseren Verstand. Und doch ist das, was wir doch verstehen müssen, das ist doch ganz klar. Du bist zu 100% für dein Leben verantwortlich. Du kannst niemals Gott für deine Sünde verantwortlich machen, niemals. Aber gleichzeitig hat Gott zu 100% dein Leben in der Hand und alles, was um dich herum passiert. Er verliert niemals die Kontrolle. Und damit sind wir wieder beim Thema des zweiten Punktes. Du darfst, du sollst beten, weil du weißt, dass Gott allmächtig ist. Er selbst in Situationen, wo es aussieht, als hätte Gott längst die Kontrolle verloren. Gott verliert niemals die Kontrolle. Es ist sogar umgekehrt. Gott ist der Einzige, der überhaupt die Kontrolle hat. In diesem Gebet erinnern sich die Christen selbst daran. Und sie erinnern auch Gott daran, dass Gott allmächtig ist. In der Schöpfung, Vers 24, und dann in dem, was auf Golgatha passiert ist, die Verse 25 bis 28. Und nachdem sie sich über Verse lang an Gottes Allmacht erinnert haben, bitten sie jetzt, ja, bis jetzt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bis Ende Vers 28 haben sie in diesem Gebet noch keine einzige Bitte geäußert. Sie haben absolut gottzentriert über Gott gesprochen und noch nichts gebetet. Die Bitte kommt erst am Ende des Gebets, Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an, gemeint ist von den jüdischen Leitern, und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Ja, und auch hier wird wieder deutlich, wie gottzentriert sie beten. Ja, die ganze Zeit des Gebetes geht es ja darum, dass Gott angegriffen wird. Und jetzt kommen sie zu dem Angriff auf Petrus und Johannes. Jetzt sprechen sie wirklich darüber. Ja, Vers 29, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an. Da steckt ja der Angriff auf Petrus und Johannes dahinter. Aber was würden wir jetzt erwarten, wie sie weiter beten? Und beende die Drohungen. Stopfe den Mund der jüdischen Leiter. Bring sie dazu, endlich aufzuhören. Schenk, dass nie wieder jemand von uns im Gefängnis landet. Sie beten nichts davon. Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, also uns, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Sie beten hier nicht für Bewahrung für sich selbst. Sie beten, dass Gottes Königreich durch ihre Verkündigung ausgebreitet wird und dass mit ihnen zusammen noch viel mehr Menschen anfangen, diesen Gott anzubeten. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Bete, dass Gott angebetet wird. Wenn ich sage, wir sollen dafür beten, dass Gott angebetet wird, dann klingt das ja so ein bisschen wie so ein Zirkelschluss. Aber weißt du, genau darum geht es in deinem Leben. Du und ich, wir sind alle dazu geschaffen, Gott anzubeten. Das ist unsere Bestimmung. Dafür sind wir in dieser Welt. Und viele Menschen leben an dieser Bestimmung vorbei. Und deswegen beten die Christen hier. Dafür, dass Gott ihnen den Mund öffnet, dass sie Gottes Wort weitersagen und dass durch dieses Wort dann Menschen umkehren von ihrer Selbstanbetung und ihre Bestimmung endlich darin finden, auch Gott anzubeten. Vers 29, zweite Hälfte, und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Darum geht es in dieser Bitte. Aber die Bitte ist noch nicht zu Ende, Vers 30. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Die Verkündigung des Evangeliums wurde damals immer wieder begleitet von Zeichen und Wunder. Ja, vor allem waren das Heilungen von Kranken. Gutes Beispiel ist eben dieser lahme Mann in Kapitel 3 der Apostelgeschichte, den Petrus und Johannes wieder gesund gemacht haben. Und die Frage ist, warum hat es diese Zeichen und Wunder gegeben? Für die ersten Christen gab es eine Herausforderung. Sie predigten von Jesus und vom Evangelium, aber sie hatten leider nur das Alte Testament. Und die Apostel sind jetzt aufgetreten mit der Botschaft, wir haben jetzt die Erfüllung des Alten Testaments für euch. Wir erklären euch jetzt, wie sich all das, was im Alten Testament steht, durch Jesus erfüllt hat. Aber ganz ehrlich, hätte ja jeder kommen können. Ja, das hätte ja jeder behaupten können. Sich jeder auf den Marktplatz stellen können und sagen können, ich habe eine Botschaft von Gott für euch. Und deswegen hat Gott diese Botschaft von Tod und Auferstehung von Jesus bestätigt. Und er hat sie bestätigt durch Zeichen und Wunder. Das sehen wir schon bei Jesus. Als Jesus hier auf der Erde war, hat er ja viele Wunder getan. Und als er dann wieder im Himmel war, haben die Apostel Wunder getan. Und das Ziel dieser Wunder war immer und überall, die Autorität von Jesus und den Aposteln zu bestätigen. Ja, die Wunder schreien sozusagen, und die Wunder reden selbst nicht, aber könnten sie reden, würden sie schreien, alles, was Jesus sagt, oder alles, was dieser Apostel hier sagt, das stimmt. Es stammt von Gott. Es ist übernatürlich, weil niemand der Menschen konnte solche Zeichen und Wunder tun ohne Gott. Und je mehr dann das Neue Testament gewachsen ist, kam Buch und Buch dazu, je mehr man dann wirklich das Wort Gottes hatte, desto weniger wurden dann diese Zeichenwunder. Wenn wir in den Hebräerbrief zum Beispiel reinschauen, eines der zeitlich letzten Bücher des Neuen Testaments, es war eine Zeit, die meisten Apostel waren gestorben, es gab nur noch sehr, sehr wenig Zeichen und Wunder. Dafür war das Neue Testament schon ziemlich umfangreich. Und er schreibt schon im Rückblick der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 2 sinngemäß, ja, das Evangelium ist jetzt gepredigt worden von Jesus und von den Aposteln, wobei das damals Gott bestätigte, durch die Zeichen und Wunder. Ja, es ist interessant, dass schon der Schreiber des Hebräerbriefs darauf zurückblickt, auf eine Zeit, wo es diese Wunder sehr viel gab, die schon für ihn in der Vergangenheit stattgefunden haben. Ja, wenn wir es kurz auf den Punkt bringen wollen, können wir sagen, in den ersten Jahrzehnten der neutestamentlichen Gemeinde, da gab es Apostel und Heilungswunder, aber dafür kein Neues Testament. Mit der Zeit sind die Apostel gestorben, die Heilungswunder weniger geworden und das Neue Testament hat dafür Gestalt angenommen. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie Kinder in der Gemeinde. Ja, wir haben ja in den letzten Jahren super viele Kinder bei uns in der Gemeinde bekommen. Und wenn man denen das Wort Gottes weiter sagt, dann muss man sich ganz besonders anstrengen. Muss man irgendwie die Geschichte kürzen auf das Wichtigste, muss es irgendwie spannend erzählen, vielleicht Bilder benutzen, wie auch immer. Und später, wenn sie dann erwachsener werden, lernen sie Schritt für Schritt ganzen Predigten zuzuhören. Ja, als die neutestamentliche Gemeinde sozusagen noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, da gab es eben Apostel und Zeichenwunder. Aber als die Gemeinde dann erwachsen wurde, gibt es jetzt die Verkündigung aus dem fertigen Wort Gottes. Und genauso wie es heute keine Apostel mehr gibt, gibt es heute auch keine Menschen mehr, die Zeichenwunder tun. Bedeutet nicht, dass Gott heute keine Wunder mehr tut. Er tut immer noch außergewöhnliche Dinge, kann Menschen von tödlichen Krankheiten in einer Sekunde heilen. Er kann das tun, er tut es auch manchmal. Aber es gibt keine Menschen mehr, die das einfach befehlen können, wie die Apostel das damals konnten. Wenn wir jetzt zurück zum Gebet springen, zu Vers 30, wo die Gemeinde ja für Wunder betet, dann beten sie eben nicht deshalb für Wunder, weil sie hoffen, dass durch dieses Spektakel alle möglichen Leute werden gesund, dass deswegen sich Tausende von Leuten bekehren. Sie beten dafür, dass Gott die Verkündigung durch diese Zeichenwunder beglaubigt oder unterstreicht oder autorisiert. Dass jeder, der die Verkündigung hört und danach so ein Wunder sieht, weiß, okay, diese Verkündigung muss stimmen, weil dieses Wunder ist nicht von dieser Welt. Die Predigt des Evangeliums ist schon damals der Schatz gewesen. Und die Wunder waren so etwas wie die Schatztruhe dafür. Es geht den Christen hier also darum, dass das Wort Gottes unterstützt wird durch die Wunder und dass dadurch dann noch viel mehr Menschen zu Anbetern Gottes werden. Und genau das ist das Anliegen des Gebets. Auf den Punkt gebracht könnten wir sagen, wenn wir es zusammenfassen wollen, die Christen bitten Gott in der Verfolgungssituation darum, dass Gott dafür sorgt, dass Gott angebetet wird. Ich sage das nochmal. Also sie bitten Gott in der Verfolgungssituation darum, dass Gott dafür sorgt, dass Gott angebetet wird. Und das bedeutet es, Gott zentriert zu beten. Was tut Gott jetzt nach diesem Gebet? Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott erhört dieses Gebet direkt. Ja, Freimütigkeit ist so ein bisschen das Wort, was Apostelgeschichte Kapitel 4 durchzieht. In Vers 13 lesen wir Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Und der Hohe Rat ist total verwirrt, wie freimütig Petrus und Johannes sprechen. Vers 29 beten die Christen dann hier in diesem Gebet für Freimütigkeit. Und in Vers 31 werden sie alle freimütig. Und es ist in jedem Fall das Werk des Heiligen Geistes, der in ihnen lebt und ihnen den Mund öffnet, dass sie trotz der Gefahr das Wort Gottes verkündigen können. Aber Gott erhört nicht nur diesen Teil des Gebets. Wenn wir jetzt in Kapitel 5 springen, ab Vers 12, dann sehen wir, wie Gott auch die ganzen anderen Gebetsaspekte oder Gebete erhört. Ja, Vers 14 in Kapitel 5. Und immer mehr Menschen wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Wir könnten sagen, Gott erhört dieses Gebet direkt. Die Christen wurden freimütig, Menschen kommen zum Glauben und Gott bestätigt die Verkündigung des Wortes durch Zeichen und Wunder. Und natürlich wissen wir haben keine Garantie dafür, dass Gott unsere Gebete immer direkt erhört, wie er es hier getan hat. Ja, selbst wenn wir richtig beten, haben wir dafür keine Garantie. Aber wir haben eben im Jakobusbrief etwas sehr Wichtiges gelesen. Er schreibt nämlich Jakobus über viele unserer Gebete Folgendes. Er sagt, ihr bittet und ihr bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus sagt hier, Gott erhört manche unserer Gebete nicht, weil diese Gebete so unglaublich selbstzentriert sind. Und hier in Apostelgeschichte 4 haben wir den Gegenentwurf dazu. Ein absolut gottzentriertes Gebet, das Gott dann auch sofort erhört. Ich frage euch, ist das kein Grund, gottzentrierter zu beten? Die Frage, die dir dieser Abschnitt heute stellt, drehen sich deine Gebete um dich selbst oder drehen sie sich um Gott? Wenn du betest, betest du eigentlich Gott an oder betest du nicht vielleicht viel mehr dich selbst an? Dieses Gebet hier ist nicht das einzige, was Menschen beten, die durch das Königreich dieser Welt unter Druck geraten sind. Dieser Kampf der Königreiche, der durchzieht ja die gesamte biblische Geschichte. In dem Psalm haben wir viele Gebete, die genau in solchen Fällen gedichtet wurden. Psalm 55 zum Beispiel betet David darum, dass Gott ihn in einer Verfolgungssituation befreit und die Verfolger vernichtet. In Offenbarung 6 lesen wir ein Gebet von den Christen, die umgebracht wurden für ihren Glauben und die jetzt schon vor Gott stehen. Und was beten sie? Sie beten: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde sind, also an denen, die uns umgebracht haben. Und was sehen wir an diesen Beispielen? Wir sehen, es ist nicht falsch, überhaupt nicht falsch, für Bewahrung vor Verfolgung zu beten. Oder dafür, dass die bestraft werden, die uns verfolgen. Das ist nicht falsch. Wir haben viele biblische Beispiele dafür. Und trotzdem, das Auffällige ist, dieses Gebet hier in Apostelgeschichte 4 ist anders. Und ich habe mich gefragt, warum ist es anders? Vielleicht will uns der Heilige Geist durch dieses erste überlieferte christliche Gebet, denn das ist es, das erste überlieferte christliche Gebet, und vielleicht will uns der Heilige Geist dadurch ermahnen, in unseren Gebeten Gott im Fokus zu haben. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich meine Gebete angucke, die haben nicht das Problem, zu gottzentriert zu sein. Könnte es nicht sein, dass Gott durch dieses Gebet zu dir sagt: Nein, du musst nicht genauso beten wie die Christen hier, aber bete gottzentriert. Zum Schluss dieser Predigt möchte ich dir noch eine Frage stellen. Oder generell eine Frage stellen. Nämlich eine Frage, die du dir vielleicht auch gestellt hast. Ja, wenn wir von Gottzentriertheit sprechen, dann klingt das ja sehr fromm, oder? Aber führt das nicht dazu, dass wir selbst dann wirklich völlig aus dem Blick geraten? Wirkt das nicht ein bisschen so, als wäre irgendwie Gott so ein kosmischer Schachspieler? Und die Welt ist dann ein Schachspiel, und dass Gott jetzt gegen die Könige dieser Welt führt oder spielt, und Petrus und Johannes und wir alle anderen sind einfach Schachfiguren auf diesem Schachbrett. Also wirkt das mit der Gottzentriertheit nicht so, als wäre ihm das Schicksal von uns Christen eigentlich völlig egal? Ja, und geht es Gott nicht ausschließlich nur um sich selbst? Ja. Es geht Gott immer und überall um seine eigene Ehre. Deswegen ist er übrigens Gott. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, dass es Gott immer nur um seine eigene Ehre geht, ist die beste Nachricht für dich. Warum? Weil er eben nicht sagt, ich kümmere mich um mich selbst und bleibe dabei stehen, sondern weil er sagt, meine Ehre wird angegriffen, wenn ihr angegriffen werdet. Weil er eben am Kreuz nicht einfach nur mit seinen Feinden abgerechnet hat, sondern weil er am Kreuz dich aus dem Königreich der Finsternis in sein herrliches Königreich gerettet geholt hat. Weil du jetzt sein geliebtes Kind bist und Gott sich ganz eng mit dir identifiziert. Der Schöpfer dieser Welt identifiziert sich mit dir. Der Angriff auf Petrus und Johannes und der Angriff auf alle Christen seitdem und auch die Angriffe auf dich sind wegen Golgatha ein Angriff auf Gott selbst und seine Ehre. Und schon im Alten Testament, in Sacharja 2, Vers 12, sagt Gott zu seinen Kindern: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und nur einige Zeit nach diesen Ereignissen, die wir hier lesen, da begegnet Jesus dem Christenverfolger Saulus auf der Straße nach Damaskus. Und dieses Licht, das ist so hell, dass Saulus auf die Straße fliegt. Und da kommt die Stimme von Jesus und er sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Gott versteht es als Angriff auf sich selbst, wenn seine Kinder angegriffen werden. Von daher gibt es vollkommen Sinn, dass in diesem Gebet die Christen Gott daran erinnern, dass er angegriffen wird. Das bedeutet für dich, bete gottzentriert zu Gott. In jeder Situation deines Lebens. Aber vor allem dann, wenn du für deinen Glauben Nachteile erfährst. Wenn du für deinen Glauben angegriffen wirst. Denn Gott kann dir helfen, weil er als allmächtiger Gott alles unter Kontrolle hat. Und Gott will dir helfen. Denn er liebt dich so sehr, dass er jeden Angriff auf dich als Angriff auf sich selbst versteht. Amen.